Also vielen Dank für die nette Einführung. Ich hoffe, ich bin ganz gut zu verstehen. Ich werde mich bemühen, die Abbildungen, die ich hier habe, in meinem Vortrag zu erläutern, so wie das der Kollege Böhnke auch vorgemacht hat. Ansonsten möchte ich mich herzlich bedanken, dass ich hier eingeladen worden bin. Anders als beim Herrn Böhnke ist es für mich eine Premiere. Ich bin hier noch nie gewesen. Freue mich dafür umso mehr und fühle mich hier auch tatsächlich sehr heimisch, weil auch die Kollegin, die aus Mainz gesprochen hat, ich bin in Mainz geboren, also von daher kannte ich einige dieser Sachen, die Sie dort vorgestellt haben. Allerdings sah das früher tatsächlich noch anders aus. Also mein Vortrag, Maßnahmen zur Minderung des Verkehrslärms in Städten. Ich leite, wurde ja schon gesagt, das Fachgebiet Lärmminderung im Verkehr am Umweltbundesamt, nicht Bundesumweltamt, sondern Umweltbundesamt. Es gibt einen Grund dafür, das könnte ich noch erläutern, warum es so heißt. Ich möchte Ihnen kurz überblicksartig vorstellen, was ich in meinem Vortrag machen möchte. Ich möchte zunächst was über die Lärmbelastung sagen, also über, das hat Herr Kollege Böhnke ja auch schon so schön vorgestellt, die physikalische Belastung durch Geräusche, durch Lärm. Dann möchte ich was zu den Lärmwirkungen sagen, also wie wirkt Lärm. Dann möchte ich was sagen zur Möglichkeit, Lärm zu mindern in den Städten. Das ist ja heute auch ein ganz wichtiges Thema. Möchte auf Minderungspotenziale eingehen und auch auf Synergien mit anderen Faktoren und möchte dann auch mit einem Fazit schließen. Lärmbelastung. Auf diesem Diagramm, in diesem Diagramm ist zu sehen, die Belastung der Bevölkerung durch Verkehrslärm in der Umgebung von Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken, Großflughäfen und in den Ballungsräumen. Es gibt eine EU-Umgebungslärmrichtlinie, danach ist Lärm zu kartieren. Und dadurch ergeben sich Zahlen von Menschen, die eben belastet sind durch zum Beispiel Straßenverkehrslärm. Wie gesagt, hier sind 6 Säulen zu sehen, links, also von Ihnen aus links Straßenverkehrslärm, dann kommt der Schienenverkehrslärm und als letztes Fluglärm und es sind immer jeweils 2 Säulen. Das heißt, einmal ist es die Belastung am Tage und das andere Mal ist es die Belastung in der Nacht. Also das eine ist der Tag-Nacht-Lärmindex nach EU-Umgebungslärmrichtlinie und das andere ist der Nacht-Lärmindex. Und wichtig an der Folie ist, wenn Sie zusammen addieren, wie viele Menschen in Deutschland entsprechend der EU-Umgebungslärmrichtlinie von Lärm belastet sind, dann sind das 4,6 Millionen Menschen. 4,6 Millionen Menschen, die nachts belastet werden von Lärm über 55 dB. Das ist eine ganze Menge und das ist Anlass zur Sorge, ehrlich gesagt. Und es gibt, wie gesagt, Möglichkeiten, das zu mindern, auf die ich dann später noch eingehe. Aber erstmal jetzt an der Stelle, Botschaft dieser Folie, es werden 4,6 Millionen Menschen nach dieser EU-Umgebungslärmrichtlinie sind belastet von Lärm in der Nacht über 55 dB. Jetzt kann man ja sagen, na gut, dann ist das halt so, ist ja nicht weiter schlimm. Das ist aber falsch. Eine mögliche Reaktion ist, dass sie nicht nur durch den Lärm belastet werden, also durch diese physikalische Größe, die der Kollege Böhnke ja vorgestellt hatte, sondern dass sie sich auch tatsächlich belästigt fühlen. Das ist subjektiv. Deswegen ist es schwierig, das zu erfassen. Deswegen muss man Menschen auch fragen. Also ob sie ein Geräusch als störend empfinden oder nicht, hängt auch von ihrer Einstellung zu dieser Lärmquelle ab. Das heißt also, es ist nicht nur die Frage der Belastung, sondern es ist auch die Frage der Belästigung. Fühlen Sie sich davon belästigt? Also wenn Sie beispielsweise Kreissägen verkaufen, dann können Sie dem Geräusch von Kreissägen wahrscheinlich was abgewinnen. Dann werden Sie sagen, oh, das klingt aber wie eine 1612er und so. Und, aber wenn Sie, sagen wir mal, ansonsten oder Laubbläser, wenn Sie, sagen wir mal, Laubbläser oder Maschinengewehre schätzen, dann finden Sie das Geräusch wahrscheinlich ganz angenehm. Aber für den Rest der Bevölkerung ist es eher schwierig. Das heißt, Sie fühlen sich dann belästigt. Es kann aber auch in Verbindung damit zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen. Und da reden wir jetzt ja nicht über, sagen wir mal, weniger gravierende Erkrankungen, sondern wir reden hier über Herzinfarkt und Schlaganfälle, die also mit Lärm korreliert sein können. Wir reden über Schlafstörungen. Jeder von uns, jeder von Ihnen hat schon mal Schlafstörungen erlitten. Wir wissen alle, wie unangenehm das ist, aus unterschiedlichen Gründen. Lärm kann aber eben dazu führen, dass Sie auch über längere Zeit Schlafstörungen erleiden. damit verbunden können kognitive Beeinträchtigungen sein. Wir wissen zum Beispiel, dass Kinder schlechter lernen können, wenn sie unter Lärmeinfluss stehen. Und es kann auch zu psychischen Erkrankungen führen. Also es gibt jetzt Hinweise darauf, dass auch zum Beispiel bestimmte Formen von Depressionen mit Lärm verbunden sind. Also die Lärmwirkungen können gravierend sein. Lärmbelästigung. Die allermeisten Menschen, Herr Böhnke hat das auch schon gezeigt, ich werde das auch nochmal kurz erläutern, sind in Deutschland von Lärm belästigt. Also sehr viele Menschen fühlen sich belästigt. Das ist also einerseits natürlich das subjektive Wohlbefinden des Menschen, was dadurch beeinträchtigt ist. Aber es ist auch etwas, was im Gesetz drin steht. Also Lärmbelästigung ist tatsächlich nicht nur so, dass es sich halt nicht so schön anfühlt, sondern es ist ein Tatbestand, der im, zum Beispiel im Bundesemissionsschutzgesetz drinsteht und auch im Fluglärmschutzgesetz. Da heißt es, die Bevölkerung ist vor erheblicher Belästigung durch Lärm zu schützen. Das heißt, es ist auch nicht nur so, dass man sagen kann, das ist nicht so schön, sondern das ist tatsächlich ein zu regelnder Tatbestand und das findet eben auch im Gesetz Niederschlag. Also es ist durchaus auch gravierend, eine Lärmbelästigung zu erleiden. Was wir machen im Umweltbundesamt, wir führen alle 2 Jahre eine sogenannte Umweltbewusstseinsstudie durch. Die Daten, die jetzt hier noch kommen, sind aus dem Jahr 2016. 2018 hat auch wieder eine Befragung stattgefunden. Die Auswertung läuft aber noch. Das heißt, die aktuellen Zahlen sind die aus dem Jahr 2016. Die findet alle 2 Jahre statt. Das heißt, da werden verschiedene Fragen gestellt zum Umweltbewusstsein der Bevölkerung. Die Stichprobe ist repräsentativ. Das heißt, es werden 2000 Personen befragt, die also mindestens 14 Jahre alt sind. Repräsentativ hinsichtlich Alter, Geschlecht, Bildung, Beruf, Einkommen und Migrationshintergrund. Das heißt, es ist eine recht saubere Datenbasis, die wir hier haben. Und wenn man uns jetzt fragt, wie viele Menschen fühlen sich denn belästigt? Ich hatte vorhin gesagt, wie viele Leute belastet sind durch Lärm. Sie erinnern sich, 4,6 Millionen Menschen in der Nacht. Wenn Sie sich jetzt aber angucken, wie viele Menschen sagen, dass sie durch Lärm belästigt sich fühlen, dann sind das ganz andere Größenordnungen. Hier sehen Sie auf diesem Diagramm, was ich kurz erläutern will, wir haben ein Säulendiagramm, wir haben oben stehen Straßenverkehrslärm, dann Lärm von Nachbarn, dann Industrie-Gewerbelärm, dann Fluglärm und dann Schienenverkehrslärm. Und dann haben wir die Säulen und da stehen drin, wie viele Prozent der Bevölkerung, die dort befragt worden sind, fühlen sich belästigt von diesen Lärmquellen. Und wenn Sie sich das anschauen, fühlen sich 76%, 3/4 der deutschen Bevölkerung durch Straßenverkehrslärm belästigt. Das sind also ganz andere Zahlen, die durch diese Lärmbelastung rauskommen. Lärmbelastung ist die Kartierung. Und das andere ist, dass wenn Sie Menschen fragen, wie sie sich belästigt fühlen, es ist auch kein Wunder, dass sich die meisten Menschen durch Straßenverkehrslärm belästigt fühlen. Wir haben überall Straßen. Also wir sind ein Land, wo es eben sehr viele Straßen gibt. Lärm von Nachbarn ist auch eine recht starke Lärmquelle. Flugverkehrslärm, das ist interessant, 44% der befragten Menschen in unserem Land fühlen sich belästigt von Fluglärm. Und das ist immer ganz spannend, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen vom Bundesverband der Luftverkehrsbranche sich zusammensetzt, die sagen, ja, Moment, das kann ja nicht stimmen. Von den reinen belasteten Zahlen liegt das ja viel niedriger. Das stimmt, aber offenbar hat Fluglärm eine sehr belästigende Wirkung. Das heißt, viele Menschen äußern dann, dass sie sich durch Fluglärm belästigt fühlen. Schienenverkehrslärm mit 38% der Bevölkerung, die sagen, sie fühlen sich belästigt, ist ebenfalls eine relevante Quelle. Was man immer sehen muss, Lärm ist ein lokales Phänomen. Ja, das heißt also, je nachdem, wo sie leben, haben sie eben mehr oder weniger von der einen oder von der anderen Lärmquelle. Aber trotzdem es ein lokales Problem ist, können Sie sehen, wie viele Menschen in unserem Land sich belästigt fühlen. Also 3/4 der Bevölkerung allein durch Straßenverkehrslärm. Also 60 Millionen Menschen sagen, hochgerechnet, dass sie sich belästigt fühlen durch Straßenverkehrslärm. Das ist eine recht hohe Zahl. Auf diesem Kreisdiagramm sind die unterschiedlichen Lärmquellen dargestellt, weil, und das erschließt sich ja automatisch, Menschen in unserem Land unterliegen ja nicht nur einer Lärmquelle, sondern wir haben natürlich eine Mischung von Lärmquellen. Das heißt also, wenn man die Leute fragt, wie fühlt ihr euch belästigt oder gestört von den Lärmquellen, dann von einer Quelle sagen 15%, von 2 Quellen 22%, von 3 Quellen 20%, von 4 Quellen 16%, von 5 Quellen 17% und nur 10% sagen, sie fühlen sich von keiner Lärmquelle belästigt. Also es steigert sozusagen nochmal das Problem, dass wenn sie fragen, wie viele Lärmquellen das sind, dass es doch deutlich mehr sind. Das heißt also, insgesamt kann man sagen, dass in der Addition etwa 90% der Bevölkerung, wenn man sie fragt, sagt, sie fühlen sich belästigt durch eine oder mehrere Lärmquellen. Das ist eine ganze Menge. Das heißt also, Lärm ist tatsächlich etwas, was unser Leben massiv beeinflusst und auch beeinträchtigt. Jetzt die Frage, gut, wenn wir wissen, so und so viele Menschen sind belastet und fühlen sich belästigt, ist das denn überhaupt ein Problem? Also hat das überhaupt Folgen? Und das kann man relativ klar zeigen, dass das Folgen hat. Wenn wir uns angucken, wie Lärm wirkt, das ist eine ganz einfache, also vor ein paar Jahren noch, wenn man vorgetragen hat zu dem Thema Lärm und man hat zum Beispiel mit Vertretern vom, sagen wir mal, von der Deutschen Bahn oder von der Luftverkehrsbranche gesprochen, dann wirkte das immer so, als ob man irgendwie das Gefühl hat, man möchte dort seinen Namen tanzen, wenn man sagt, welche Wirkung Lärm hat. Heute ist das anders. Heute wissen auch die Kolleginnen und Kollegen, dass es da durchaus auch einfach eine physiologische Kaskade gibt, wonach man erklären kann, warum Lärm Krankheiten auslöst. Das ist keine Esoterik. Das ist also nicht irgendwas, wo man sagen kann, ja, ist nicht schön, aber eigentlich ist es mir egal. Oder wenn Menschen sagen, sie gewöhnen sich an Lärm, sie können sich an Lärm nicht gewöhnen. Wäre dem so, würden sie sich zum Beispiel ja irgendwann nicht mehr von ihrem Wecker wecken lassen. Ja? Weil ich nehme an, sie haben nicht verschiedene Wecker, sondern sie haben wahrscheinlich einen. Ja? Und dieses Geräusch, an das hätten sie sich ja dann nach ein paar Jahren vielleicht gewöhnt, tun sie aber nicht. Das heißt, sie können sich insbesondere in der Nacht nicht an Lärm gewöhnen. Und das weitere Phänomen, was ganz spannend ist, das Ohr sagt, man schläft nie. Das hat seinen Grund. Früher, als wir noch in der Savanne lagen, war es insbesondere nachts außerordentlich wichtig, dass sie von dem Knacken wach geworden sind. Sind sie es nicht, ist es dann auch egal gewesen. Ja? Das heißt also, es war wichtig, dass sie von jedem Geräusch in ihrer Umgebung wach geworden sind. Deswegen, das Ohr schläft nie. Und wir merken das ja, man kann sich auch konditionieren. Also zum Beispiel, wenn mein kleines Kind zu Hause hat, sie werden von jedem Geräusch, jedem tiefen Atmen, was eigentlich vom Schall relativ niedrig ist, wach gegebenenfalls. Das ist aber eine Anpassung, die sie auch vornehmen können. Also natürlich gibt es eine gewisse Variation, aber grundsätzlich ist es nun mal so, dass Lärm, das Ohr nie schläft und das Lärm deswegen immer wirkt. Lärm trifft, und das ist hier gezeigt, auf das Innenohr. Das ist ganz trivial. Dort haben wir einen Hörnerv. Durch den Hörnerven geht es zum zentralen Nervensystem, zu einem bestimmten Teil des Gehirns. Von dem Gehirn geht es dann weiter, auch über Nervenbahnen, deswegen geht das sehr schnell, zum sogenannten Nebennierenmark. In dem Nebennierenmark werden, und das soll jetzt dieser rote Pfeil, der hier vom Nebennierenmark zu den Organen führt, übers Blut werden Hormone ausgeschüttet im Nebennierenmark und die gelangen übers Blut zu den Organen. Zum Beispiel zum Herzen. Also diese Hormone sind sogenannte Katecholamine, das ist Adrenalin oder Noradrenalin. Das sind Hormone, die sehr schnell wirken, die auch massenhaft ausgeschüttet werden. Also wenn ich beispielsweise so mache. Das, was Sie jetzt merken, ist Adrenalin. Ja, merken Sie das? Merken Sie, was passiert? Ja? Das geht ganz schnell. Wissen Sie, wie viel Liter Blut pro Minute durch Ihren Körper gehen? 7 Liter. Und dieses Adrenalin wird in hoher Menge ausgeschüttet, systemisch, und gelangt zu Ihren Organen. Das, was Sie jetzt merken, zum Beispiel die Finger fangen an zu kribbeln so ein bisschen, ja? Der Körper zieht sich auf sich zurück. Das geht ums Herz, es geht darum, Flucht. Ja? Wenn das jetzt nicht ein Klatschen gewesen wäre, sondern wenn ich durchgeladen hätte, ja? Dann würden Sie jetzt aufspringen. Und dafür ist das da. Das ist ein lebensnotwendiger Reflex. Das können Sie auch gar nicht steuern. Das, was ich jetzt gemacht habe, da, wenn ich jetzt hier eine Viertelstunde klatsche, würden Sie irgendwann sagen, okay, reicht. Aber wenn ich es jedes Mal wieder unvorbereitet mache, reagieren Sie genauso wieder. Genauso wie jetzt, immer wieder. Das heißt, der Körper braucht dieses Signal. Der braucht dieses Adrenalinsignal, damit er in so einen Kampfmodus kommt. Also Sie könnten jetzt auch, wenn Ihnen das so sehr missfallen hat, Sie könnten mich jetzt auch angreifen. Solange das Adrenalin noch in Ihrem Blut unterwegs ist, geht das ganz gut. Später wird es dann wieder etwas schlechter. Und dadurch, dass das passiert, können kardiovaskuläre, also wenn das jetzt jedes Mal passiert, also Sie schlafen zu Hause, ich komme zum Klatschen vorbei, gehe wieder. Wenn ich das jetzt jede Nacht mache und das über 15 Jahre, würden Sie sich einerseits wundern und zum anderen würden Sie aber auch irgendwann krank werden. Sie würden krank werden. Das Risiko für Erkrankung steigt, Je länger, also das geht nicht nach zwei Nächten. Nach zwei Nächten würden sie sagen, ach, lass uns lieber ein Bier trinken als dieses Geklatsche. Aber wenn ich jetzt 15 Jahre lang das mache, dann steigt das Risiko für gravierende Erkrankungen an. Also für Herzinfarkt, Schlaganfall. Natürlich auch für Mortalität. Das heißt also, das ist tatsächlich was Gravierendes. Das soll nur zeigen, dieses Diagramm soll nur zeigen, es ist ganz klar, wie Lärm wirkt. Das ist keine Esoterik. Das hat nichts mit Namentanzen oder sowas zu tun. Das kann man messen. Ich kann das Adrenalin, jetzt langsam nicht mehr, aber das kann ich messen bei Ihnen. Ja, das kann man also ganz klar nachvollziehen, was passiert. Lärmwirkung, weitere Lärmwirkung. Kognitive Leistungsfähigkeit, hatte ich schon gesagt, Kinder lernen schlechter. Das führt zu höheren Fehlern. Man führt zum Beispiel gravierende Unfälle, zum Beispiel Tschernobyl, sagt man, ist ja in der Nacht passiert, dass es aufgrund von Schlafmangel offenbar passiert ist. Das heißt also, wenn Sie viel Lärm abkriegen und wenig schlafen, Schlafstörungen haben, erhöht sich auch das Risiko für Fehler, also auch für Unfälle beispielsweise. Psychische Erkrankungen, hatte ich auch schon gesagt, es gibt Messungen, dass auch bestimmte Krankheiten ansteigen. Gerade was psychische Erkrankungen betrifft, haben wir noch relativ wenig Forschung, da muss man noch dran weiterarbeiten. Gut, jetzt ist die Frage, was können wir tun, gerade in den Städten, um Lärm zu vermindern? Weil, ich denke, es ist klar geworden, wir müssen Lärm reduzieren, gerade in den Innenstädten, um auch die Innenstädte lebenswert zu machen. Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, und das ist auch in Mainz offenbar ja schon Thema seit längerer Zeit, ist die Reduzierung des individuellen Autoverkehrs. Natürlich muss es zu einer Reduzierung des individuellen Autoverkehrs kommen, sonst kriegen wir die Ziele gar nicht erreicht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann Mobilitätsdienstleistungen durchführen, Carsharing, andere Sachen. Man kann statt der kurzen Wege, also man kann zum Beispiel Fußgängerverkehr steigern, man kann Radverkehr steigern, man kann sozusagen die Struktur der Städte, was schwierig ist, weil die Städte existieren ja nun mal, man kann versuchen, dazu modifizieren. Man kann den motorisierten Verkehr auch lenken, auch das geht. Man kann und sollte den Umweltverbund stärken. Das heißt also, in dem Moment, wo das Angebot an öffentlichem Nahverkehr besser wird, nutzen die Menschen das auch stärker. Kann man zeigen. Das stößt dann natürlich irgendwann an Grenzen. Also wenn man hier in Berlin mit der S-Bahn fährt, ist man irgendwann genervt und möchte vielleicht nicht mehr so viel mit der S-Bahn fahren. Da gibt es auch noch Leute, die sagen, wir fahren lieber im Auto. Ob das dann besser ist, ist dann die andere Sache. Aber jedenfalls über die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs muss man nachdenken und natürlich die Emissionen an der Geräuschquelle mindern. Das heißt einfach leisere Fahrzeuge bauen. Leisere Fahrzeuge bauen geht. Also zum Beispiel im Luftverkehr, wir haben mit Leuten gesprochen, die Boeing, Airbus, die auch Triebwerke bauen oder verwenden, die sagen, es geht durchaus, ein Triebwerk 10 dB leiser zu bauen. Jetzt schon. Das Problem ist nur, das wird nicht nachgefragt. Weil warum soll ich ein leiseres Triebwerk einsetzen, was vielleicht ein bisschen teurer ist, wenn ich keinen Vorteil davon habe? Besser, ich habe ein Triebwerk, was 10% weniger Kerosin braucht. Davon habe ich einen Vorteil. Aber nicht ein leises Triebwerk. Das heißt also, man muss auch den rechtlichen Rahmen schaffen, damit sowas sich lohnt. Oder man muss auch ökonomische Instrumente schaffen, damit sich sowas lohnt. Wenn wir uns nun anschauen, welche Lärmminderungsmaßnahmen gibt es, wir vom Umweltbundesamt sagen zum Beispiel, die Geräuschgrenzwerte müssen regelmäßig fortgeschrieben werden. Die müssen ambitioniert fortgeschrieben werden. Das geht und man kann auch durch diese Rahmensetzung natürlich bestimmte Innovationen auslösen. Also erst wenn der Druck steigt, wird reagiert. Ich weiß nicht, manche von Ihnen werden sich noch erinnern, es gab früher bleihaltiges Benzin. Und dann hat man irgendwann festgestellt, durch Messungen, insbesondere im Blut von Kindern, dass der Bleianteil sehr hoch war. Und dann hat man damals ganz schnell entschieden, es muss bleifreies Benzin kommen. Die Autoindustrie hat gesagt, geht nicht. Die Mineralölindustrie hat gesagt, geht überhaupt nicht. Ja? Und am Ende ist es gemacht worden und es ging einfach. Ja? Es war einfach bleifrei. Ja? Das heißt also, bestimmte Sachen gehen, man muss es dann nur wollen. Tempo 30 ist aus unserer Sicht ein wichtiges Instrument, auf das ich nachher nochmal ganz kurz eingehe. Lärmminderungsmaßnahmen in der Schieneninfrastruktur, gibt es Möglichkeiten, was man machen kann. Man kann Nachtflugbeschränkungen durchführen, man kann zum Beispiel ruhige Gebiete ausweisen, also dass man so ruhige Inseln in den Innenstädten hat. Das sind alles Maßnahmen, die es gibt, die man auch jetzt schon kennt. Also vieles von dem kennen wir auch schon, das muss halt nur gemacht werden. Teilweise sind dann Widerstände in den Kommunen da, dass eben andere Bereiche sagen, das wollen wir nicht, aber grundsätzlich geht das. Wenn man den Schienenverkehr mindern will, muss man sich zum Beispiel angucken, wo kommt der Lärm dort her? Was kann man dort gezielt machen? Was ist der Wirkungsort? Wo ist das? Und wir sagen auch sozusagen, Lärmminderung an der Quelle ist immer vorzuziehen. Wenn Sie ein leises Fahrzeug haben, ist es immer leise. Ja, wenn Sie eine Lärmschutzwand haben, ist es nur dahinter leise. Ja, das heißt also, Lärmschutz an der Quelle ist wichtig. Das heißt, man muss die Infrastruktur denken, man muss gucken, was kann man an der Infrastruktur verbessern, was kann man am Fahrzeug verbessern. Natürlich gibt es auch passiven Schallschutz, wenn Sie zum Beispiel über Luftverkehr nachdenken, da können Sie aktiv nicht so ganz viel machen. Sie können was machen, zum Beispiel über Flugroutenführung oder über die Triebwerke, aber ansonsten können Sie nicht so viel machen. Sie können das Haus nicht richtig abschirmen. Ja? Aber dann müssen Sie natürlich gucken, dass Sie passive Maßnahmen haben, zum Beispiel Schallschutzfenster natürlich dann immer mit Schallschutzlüftern versehen. Was wir brauchen beim Fluglärm, aber auch generell, ist natürlich Geräuschgrenzwerte zu verschärfen. Wir müssen sukzessive die Grenzwerte verschärfen. Jetzt können Sie gerade sagen, im Fluglärm haben wir gar keine Grenzwerte. Weil die können natürlich überschritten werden. Das sind nur Werte, die auslösen, dass sie passiven Schallschutz kriegen. Ja, aber wir brauchen solche Werte auch in anderen Bereichen. Wir müssen auch die Öffentlichkeit früher beteiligen. Also von daher sind solche Fachtagungen auch wichtig, dass man einfach Informationen streut, dass man beispielsweise dazu kommt, dass die Menschen sich auch selber einbringen können. Kooperative Planungsprozesse als Stichwort. Nachtflugbeschränkungen, wir sagen als Umweltbundesamt, Ruhen des regulären Flugbetriebes in der Nacht von 22 bis 6 Uhr. Da macht man sich nicht nur Freunde, wenn man mit der Luftverkehrsbranche spricht, aber das ist dennoch ein Thema für uns. Und natürlich auch, dass man Luftverkehr übergeordnet plant, ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Tempo 30 habe ich schon angesprochen. Tempo 30 ist ein wichtiges, eine wichtige Maßnahme, ein wichtiges Instrument in den Kommunen. Natürlich muss das dann auch kontrolliert werden. Das heißt, wir brauchen diese Vorschriften und müssen das dann auch kontrollieren. Wir müssen die Geräuschgrenzwerte auch für Kfz weiterentwickeln. Wir haben eine Fachtagung am 12. Juni. Ich werde dann hier noch Flyer auslegen, wo wir uns mit dem Thema beschäftigen. Wir kriegen viele Anfragen, wo Leute sagen, Motorräder oder Pkw fahren viel zu laut. Ja, also gerade Motorräder ist ein großes Problem. Die fahren teilweise mit manipulierten Auspuffanlagen. Dann werden die DB-ITER rausgenommen und werden kontrolliert und dann hinterher werden sie abends wieder eingebaut und am nächsten Tag wird das Fahrzeug vorgeführt und es ist relativ leise dann wieder. Also da muss man stärker natürlich gucken. Und natürlich muss man die vor Ort stärken, auch durch bessere finanzielle Möglichkeiten, dass sie eben Lärmschutzmaßnahmen durchführen können. Wenn wir uns jetzt mal angucken, Instrumente und Maßnahmen, beispielsweise beim Straßenverkehrslärm, da gibt es verschiedene Bereiche. Ich habe die hier mal aufgeführt. Da stehen zum Beispiel technische Maßnahmen, das können Maßnahmen an Fahrzeugen, Fahrwegen oder auf dem Ausbreitungsweg sein. Wir haben betriebliche Maßnahmen, das heißt, wir können den Verkehr besser lenken, wir können eine Geschwindigkeitsreduzierung durchführen, wir können den Verkehr verstetigen. Planung, wurde auch schon hier gesagt, ist ganz wichtig, frühzeitig zu planen, das Thema Lärm immer mitzudenken, wenn wir beispielsweise neue Straßen bauen. Das heißt, wir brauchen Verkehrskonzepte, die integriert sind und wir brauchen auch ein Parkraummanagement. Wir müssen gucken, wo die Fahrzeuge dann auch stehen, dass wir dann auch möglichst den Platz zurückgewinnen. Ganz wichtiges Instrument ökonomisch. Also Lärm oder Umweltverbrauch muss teuer werden. Es muss was kosten. Wenn es nichts kostet, bringt es wenig. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel Mautgebühren. Hier stehen zum Beispiel Maßnahmen, Start- und Landeentgelte. Das gilt jetzt nicht so sehr für den Straßenverkehr, sondern das sind eher Maßnahmen auch für den Luftverkehr. Trassenpreise wäre eine Maßnahme zum Beispiel beim Schienenverkehr, dass wir leise Schienengüterfahrzeuge günstiger machen. Und natürlich auch für uns als Bundesbehörde ganz wichtig, rechtliche Möglichkeiten. Das heißt, es muss auch möglich sein, solche Verstöße entsprechend zu ahnden. Es muss auch teuer werden, sonst machen die Menschen das nicht. Auf dieser Grafik sind jetzt mal die Minderungspotenziale dargestellt. Ich möchte jetzt nicht in jedem einzelnen Fall darauf eingehen. Es ist nur so, dass Sie sehen können, dass die einzelnen Maßnahmen eine relativ große Minderung mit sich bringen. Also beispielsweise, wenn Sie einen besseren Verkehrsfluss haben, kann das bis zu 2 dB Minderung bringen. Unter günstigen Bedingungen mindestens oder sogar bis zu 3 dB. Das heißt also, wir haben hier eine ganze Menge von Maßnahmen. Wir haben das alles mal ausgerechnet, was das bringen kann. Was bringt es, wenn wir bestimmte Sachen machen? Wenn wir zum Beispiel das Tempo reduzieren, also wenn wir Tempo 30 statt Tempo 50 haben, je nachdem vom Fahrbahnbelag, wenn das auf Pflaster geschieht, dann können das bis zu 3 dB Minderung sein oder sogar unter günstigen Bedingungen noch mehr. Und 3 dB ist eine Menge. 3 dB ist ganz schön viel. Also 3 dB ist eine Verminderung der Verkehrsmenge um die Hälfte. Also wenn Sie von 1000 auf 500 Fahrzeuge gehen, haben Sie Minderungen etwa von 3 dB. Das ist also viel. Das heißt, das ist ja logarithmisch. Das heißt, also da haben wir relativ große Minderungspotenziale, die jetzt schon bekannt sind. Das ist also kein Hexenwerk, sondern wir wissen jetzt schon, was zu tun ist und was das bringt. Und wir haben natürlich auch, und das ist auf dieser Folie zu sehen, Synergien. Also wenn wir beispielsweise Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen, auch in Innenstädten haben, ist es einerseits leiser, zum anderen steigt aber auch die Verkehrssicherheit. Das ist belegt. Bei dem Punkt Luftbelastung ist es schwierig, weil die Fahrzeuge sind teilweise nicht auf diese Geschwindigkeiten ausgelegt. Die Fahrzeuge sind großmotorig, das heißt also bei den Geschwindigkeiten kann es sein, dass sie sogar unter ungünstigen Umständen mehr Abgase und mehr NOx zum Beispiel ausstoßen. Das hängt aber mit der Auslegung der Fahrzeuge zusammen. Also wenn Sie einen Porsche mit Tempo 30 durch die Stadt fahren, dann ist der Porsche und auch der Fahrer unzufrieden. Und das führt aber eben dann auch, dass durch diese Fahrzeugauslegung, dass die Luftbelastung durchaus höher werden kann. Tempo 30 ist aber tatsächlich eine wichtige Maßnahme. Verstetigung des Verkehrs hatte ich schon, kann was bringen. Das heißt also, wir haben Synergien. Das muss man immer mitdenken. Das ist vielleicht auch ein Argument in den Kommunen, dass man sagen kann, wenn ihr das eine macht, könnt ihr das andere gleich dazu kriegen. Also das ist, ich will nicht sagen, dass es einfach ist, aber es ist zumindest eine Möglichkeit. Also wir können die Bevölkerung entsprechend, auch die Minderheiten berücksichtigen. Wir können die Verkehrssicherheit erhöhen. Die Städte werden lebenswerter. Das zeigen auch alle Befragungen. Wenn es leiser wird, sind die Innenstädte auch wieder lebenswerter. Das heißt, die Menschen nutzen das wieder stärker. Das heißt, es gibt Synergien. Und das ist auch wichtig. Deswegen, wir sehen unser Thema natürlich nicht isoliert im Umweltbundesamt, sondern wir gucken auch immer nach Querbezügen. Und können die eben auch sehen. Komme ich zum Fazit. Lärm ist vor allem nachts ein erhebliches Umweltproblem. Dauerhafter Lärm erhöht das Risiko für bestimmte Erkrankungen. Also nicht, dass ich hier rausgehe und sage, ich werde jetzt auf jeden Fall krank. Das muss nicht so sein. Aber das Risiko für Krankheiten steigt, wenn Sie permanent Lärm haben. Wir können die Lärmsituation verbessern, zum Beispiel durch Verkehrsvermeidung, das ist für uns immer ganz wichtig, Infrastrukturplanung, durch die Absenkung der Emissionsgrenzwerte, das hatte ich auch schon benannt. Wichtig ist Information und Beteiligung der Öffentlichkeit. Also man muss sich sicher immer genau überlegen, was frage ich die Bevölkerung? Vielleicht nicht unbedingt nach dem Brexit, aber bei lokalen Maßnahmen kann man die Bevölkerung sehr wohl fragen, was haltet ihr von der und der Maßnahme vor Ort? Da ist das Expertenwissen vor Ort da und das sollte man auch nutzen. Und wenn wir das alles tun, dann erreichen wir nämlich eine Verbesserung des Gesundheitsschutzes und damit auch der Lebensqualität der Bevölkerung. Das ist aus Sicht des Umweltbundesamtes ein durchaus sehr anstrebenswertes Ziel. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit.